Denken wir darüber nach, was für Menschen da um dich herum in diesem Raum sitzen. Du weißt, dass es Christen in diesem Raum gibt, die sind komplett anders wie du. Komplett anders. Die führen ein ganz anderes Leben. Das ist dir ganz fremd, wenn dir die erzählen, was sie so den ganzen Tag machen. Wenn wir nicht gemeinsam an den Herrn glauben würden, dann würden viele hier wohl kaum Freunde sein können. Es würde fast nicht funktionieren. Aber jetzt sitzen wir hier und wir sind viel mehr als das. Wir sind eine Familie. Wir sind eine weitere Familie zusätzlich zu unserer natürlichen Familie. Und man hört das nicht jeden Tag. Deswegen ist das vielleicht für manche ein bisschen befremdlich. Aber ich bin euer Bruder. Ich bin euer Bruder. Vielleicht sagen wir manche mehr als Papa oder als Sohn, aber ich gehöre zu deiner Familie. Ich bin ein Teil davon. Und das ist meine erste Überschrift, über das redet der Paulus heute. Wir sind eine Familie. Der Predigttext ist in Epheser 4, die Verse 1 bis 16. Und ich lese die Verse 1 bis 6 als erster. Epheser 4, die Verse 1 bis 6. Wir sind eine Familie. So ermahne ich euch nun, ich, der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Liebe des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, über allen und durch alle und in euch allen. Der Paulus fordert uns auf, lebt so, dass es eurer Berufung würdig ist. Lebt so, wie es Jesus für euch vorgesehen hat. Zu was sind wir berufen? Wir sind berufen, ganz eng mit Jesus in Gemeinschaft zu leben. Wir sind berufen zu einem Leben, in dem Menschen uns anschauen und dann Jesus sehen und anfangen, über Jesus zu staunen. Und Paulus erklärt uns auch, wie das passieren soll. In Vers 2, indem wir Liebe zueinander haben. Das erinnert mich gleich an einen bekannten Satz von Jesus, wie er in Johannes 13, 35 gesagt hat, an eurer Liebe zueinander oder untereinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wir sind also eine liebende Familie. Wichtig, Vers 3, wir erschaffen diese Einheit nicht. Der Heilige Geist erschafft sie. Wir sind nicht dafür verantwortlich, dass wir in einer Familie sind. Der Paulus fordert uns auf, diese existierende Einheit, diese existierende Familie zu erhalten und zu vertiefen. Diese Familie, die bekommt man geschenkt, wenn man Christ wird. Jeder Christ bekommt diese Familie geschenkt. Und in den Versen 4 bis 6 zeigt er uns ein Stück weit unsere Einheit. Er hilft uns mit 7 Wahrheiten, die wir mit allen Christen auf der ganzen Welt gemeinsam haben. Er will, dass wir unsere Einheit sehen können und erleben können. Er schreibt uns in die Verse 4 und 6, ich lese nochmal, ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, über allen und durch alle und in euch allen. Es ist so schön, diese Verse. Er sagt uns, dass die ganze Gemeinde Jesu ein Leib ist, der zusammengehört, der zusammenarbeitet. Wir haben einen Heiligen Geist, der in jedem Christen wohnt. Wir haben eine gemeinsame Hoffnung auf die zukünftige Welt. Wir lieben gemeinsam den Herrn Jesus. Wir lieben ihn gemeinsam. Wir haben einen gemeinsamen Glauben. Wir alle sind nur deshalb gerettet, weil wir Jesus vertrauen. Wir sind mit derselben Taufe getauft. Wir haben alle durch die Taufe bekannt, dass wir unserem Egoismus gestorben sind und jetzt für Jesus leben. Das alles verbindet uns. Das sind alles Dinge, die uns verbinden. Und am Ende sagt er, wir haben einen Vater. Dieser Vater ist über allen. Und was wir gemeinsam machen ist, wir ordnen sie gemeinsam diesem Vater unter. Wir sagen, er ist unser Vater, er ist der Chef. Er ist der, der in uns allen wirkt. Er wirkt in uns. Er wirkt in unserem Herzen, dass wir verändert werden. Und er wirkt durch uns in dieser Welt. Das macht er bei uns allen, bei allen Christen. Und das sind so coole Sachen, was uns vereinen. Wir sind eine Familie. Und ich frage mich, ich stelle die Frage einfach einmal in den Raum, was macht es mit dir, wenn du das hörst, wenn du die Verse 4 bis 6 liest, wenn du das hörst, dass wir eine Familie sind? Was macht es mit dir? Je öfter ich das lese, desto mehr bin ich davon begeistert. Das öfter gelesen bei der Vorbereitung und mich begeistern diese Verse 4 bis 6. Das ist so eine coole Beschreibung unserer Einheit, die was wir haben. Und die Verse 4 bis 6 sind jetzt dann nicht so zur Diskussion da. Der Paulus sagt, das sind Wahrheiten, das ist wahr, das verbindet euch. Das sind einfach Dinge, über die wir uns freuen können. Wow, unsere Familie, das verbindet uns. Er will uns einfach helfen mit diesen Versen, dass wir sehen, okay, wir haben wirklich eine Familie. Wir haben wirklich eine Familie und es lohnt sich, für diese Familie zu kämpfen. Ermutigen die diese Verse, Einheit zu leben? Das ist immer eine spannende Frage, ich stelle die Frage sehr gerne. Die Frage, wie geht es dir mit der Wahrheit, dass wir eine Familie sind? Das frage ich gerne Menschen. Wie geht es dir, meistens Jugendliche, weil ich die öfter triff, wie geht es dir mit der Wahrheit, dass wir eine Familie sind? Und die Frage gefällt mir auch deswegen so gut, weil diese Frage, die führt meistens zu einem längeren Gespräch. Es ist selten, dass wer einfach nur einen Satz sagt. Das nicht weil zu wenig Familie erlebt wird, sondern einfach, weil das eine intensive Frage ist. Erleben wir das, dass wir eine Familie sind? Das ist eine interessante Frage. Und ich kann mich an eine Situation in meiner ehemaligen Gemeinde erinnern. Und da hätte ich eine Aufgabe gekriegt, wo ich die Gemeinde vertreten sollte. Und dann ist mir aber vorgeschlagen worden, ich soll das nicht machen. Aus folgendem Grund, weil ich vielleicht mich zu wenig mit der Gemeinde identifiziere. Und ich kurz darüber nachdenken müssen, aber nach 5 Sekunden habe ich gewusst, ja, sie haben recht gehabt. Ich identifiziere mich zu wenig mit der Gemeinde. Es ist gut, dass sie mir vorgeschlagen haben, dass ich die Aufgabe nicht mache. Und wie ist es heute, wenn du mich heute fragst, wie geht es mir mit der weltweiten Familie der Christen, viel mit denen verbunden? Absolut, du kriegst ein lautes Amen von mir. Wenn du mich fragst, wie geht es mir, wie erlebe ich Familie da in der Gemeinde? Dann muss ich sagen, puh, das ist keine leichte Frage. Tut mir bei weitem nicht so leicht, das zu beantworten. Es ist schwierig. Ich würde sagen, bei manchen Menschen mehr, bei manchen Menschen weniger. Das ist ein bisschen eine komische Antwort. Also es ist echt nicht leicht, diese Frage zu beantworten. Ich mag dich ermutigen, darüber nachzudenken, weil das ist unser Thema heute. Einheit in der Gemeinde. Die meisten von uns werden auch gleich, wenn wir darüber reden, Situationen aufzählen können, wo diese Einheit überhaupt nicht geklappt hat. In denen man sich allein gelassen fühlte. Vielleicht hat man sogar erlebt, dass alle anderen da Familie erleben, aber du halt nicht dabei bist. Und ja, wir kennen das. Jeder von uns kennt das. Jeder von uns fühlt es hin und wieder. Wir wissen alle, dass diese Familie hier nun nicht so ist, wie sie sein soll und wie sie sein wird. Jeder von uns kämpft mit Sünden. Keiner ist perfekt. Und deshalb ist diese Einheit nicht einfach oder automatisch, sondern bedarf Liebe und Arbeit. Aber das Schöne ist, jedem von uns, das bin ich mir sicher, fallen viele Situationen, in denen wir diese Einheit voll erlebt haben. In denen wir gesehen haben, wow, wir sind eine Familie. Wir ziehen an einem Strang, wir halten zusammen, wir gehören zusammen, komme was wolle. Vielleicht bist du schon mal echt positiv überrascht worden, dass du dachtest, wow, das hätte ich jetzt nicht erlebt, dass die Gemeinde so hinter mir steht. Also ja, das erleben wir. Also da kenne ich viele, viele Geschichten. Ich habe das selbst erlebt, dass ich positiv überrascht worden bin. Und wir brauchen gar nicht so weit zurückschauen. Also während dem Kerzenziehen, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist beim Kerzenziehen, aber ich habe das erlebt, ich habe mir gedacht, wow, cool, wir helfen zusammen, wir machen gemeinsam das Kerzenziehen. Da hat man einfach voll die Familie erlebt, die liebende Familie. Da haben wir Familie erlebt. Also ich mag dich einfach ermutigen, denk darüber nach, Familie, wie schaut es da aus? Ich habe schon bei der Einleitung darüber geredet, wir haben Unterschiede, wir haben sehr viele Unterschiede. Und jetzt schieben wir das Thema ganz kurz auf Zeiten, weil der Paulus, der wechselt da einfach ohne Vorwarnung das Thema und fängt an, über die Vielfalt in der Gemeinde zu sprechen. Und ich lese das in die Versen 7 bis 12. Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe des Christus. Darum heißt es, er ist emporgestiegen zur Höhe, hat Gefangene weggeführt und Menschen Gaben gegeben. Das Wort aber, er ist hinaufgestiegen, was bedeutet es anderes, als dass er auch zuvor hinabgestiegen ist, zu den Niederungen der Erde. Der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel, damit er alles erfülle. Und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer. Zur Zurüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus. Und bei Überschrift ist, was ich da habe, ist Einheit durch Vielfalt. Einheit durch Vielfalt. Und im ersten Vers, im Vers 7, da sehen wir, da wird unsere Vielfalt beschrieben. Jesus hat jeden von uns verschieden beschenkt. Wir nennen diese Geschenke Gaben. Du bist einzigartig begabt mit Gaben, die dir Jesus gegeben hat. Du hast genau deine Gaben deshalb, damit du das tun kannst, was Gott für dich vorbereitet hat. Dass durch die Familie, die wir sahen, gestärkt werden. Deswegen hat dir Jesus diese Gaben gegeben. Und bei der Vorbereitung ist mir ein Satz, der ist mir sehr wichtig geworden, der hat mir einfach sehr gut gefallen und er trifft es einfach voll auf den Punkt. Du bist ein Geschenk von Gott für andere Menschen. Du bist hier, da, als Geschenk von Gott für andere Menschen, für uns. Wir sind ein Geschenk an diese Gemeinde, hier unsere Gaben einzusetzen. Das finde ich echt schön, das finde ich echt ermutigend, dass es kein Zufall ist, dass wir hier sind. Und das ist wichtig, dass da ganz sicher kein Unfall passiert ist. Jesus hat diese Gaben zugeteilt. Er hat das entschieden. Ja. Wir kennen das. Ich hätte gern die anderen Gaben, die Gaben von dem, die Gaben von dem. Eifersucht auf die Gaben anderer Menschen. Das ist eigentlich immer Unglaube. Das bedeutet, du vertraust nicht, dass Jesus dich ausreichend und genau richtig für die bevorstehende Zeit begabt hat. Und das ganze Thema mit den Gaben, das finden manche von uns ja voll super spannend. Da gibt es ja einiges dazu in der Bibel. Und ich mag da ganz einen kurzen Überblick, ganz eine kurze Merkhilfe, mag ich dir mitgeben. Du kannst es gerne notieren oder auswendig merken. Ich werde noch kurz einmal darauf zurückkommen. Und zwar gibt es vier ganz bekannte Stellen, wo über Gaben die Rede ist. Und die lassen sich so leicht merken, das liest man zweimal und ganz auswendig. Und zwar in Römer 12 und in 1. Korinther 12. Und in Epheser 4 und 1. Petrus 4. Ganz leicht, Römer, 1. Korinther 12, Epheser, 1. Petrus 4. Das ist ganz leicht, das sind die Stellen, wo Paulus und einmal Petrus über Gaben spricht. Ja, da sprechen sie über Gaben, sie reden darüber. Und sie haben Listen mit Gaben, was Gaben sind. sind Beispiele, zum Beispiel Glaubenskraft oder die Gabe, dass man für Kranke betet und sie gesund werden oder die Gabe, dass man hilft oder die Gabe, dass man herschenkt. Alle möglichen verschiedenen Gaben werden da erwähnt. Da kommen wir noch gleich mal drauf zurück. Zuerst nur in den Versen 8 bis 10 beschreibt Paulus, wie Jesus im Triumphzug, wie ein Feldherr hat er gesiegt. Und er siegt und er gibt seinen Untergebenen Gaben, damit sie ihm dienen können. Und Jesus wird hier beschrieben als Herr über alles. Und keiner von uns braucht Glauben, dass wir ohne ihn irgendetwas tun könnten. Es gibt auch keinen Grund, auf seine Gaben stolz zu sein. Man kann sich darüber freuen, aber es gibt keinen Grund, darüber stolz zu sein. Du kannst nur dankbar sein. Sie sind ein Geschenk. In Vers 11 werden dann 5 Gaben beschrieben. Wir haben da eine kurze Liste von 5 verschiedenen Gaben, wie er bei den anderen 4 stehen, 3 stehen. In Vers 11 steht, und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer. Und ich nenne diese 5 jetzt einmal Leitungsgaben, einfach um sie von den anderen Gaben zu unterscheiden. Und diese 5 Leitungsgaben oder Leitungsaufgaben, die haben eine ganz besondere Aufgabe. Diese helfen Christen, dass sie ihre Gaben, die was sie haben, voll einsetzen können. Wir werden also von anderen Menschen angeleitet, unsere Gaben noch besser einzusetzen, um ein Segen zu sein, um so die ganze Familie noch besser zu stärken. Und so kommen wir durch die Vielfalt zur Einheit. Jeder von uns ist begabt, je nachdem, was Jesus ihm gegeben hat, aber nicht so perfekt, dass man keine Arbeit oder Unterstützung mehr daran braucht. Keiner von uns kann sagen, ich bin von Jesus begabt, ich brauche keine Leute, die mir helfen. Ich kann es einfach. Ich kann das, fertig. Niemals. Wir brauchen unbedingt andere Leute. Gerade Leute, die Gaben haben, um uns weiterzuhelfen. Wir brauchen unsere Familie. Ich habe schon gesagt, du bist nicht zufällig hier. Du bist hier, weil Gott dich mit deinen Gaben genau hier zu uns hergestellt hat, um andere auszurüsten und selbst ausgerüstet zu werden. Ich will nochmal kurz über diese Leitungsgaben reden in Vers 11. Er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer. Und es mag jetzt für manche ein bisschen zu sehr ins Detail gehen, aber ich weiß, dass manche hier dieser Vers 5 mit diesen 5 verschiedenen Diensten sehr beschäftigt. Für die anderen, was es nicht beschäftigt, es kann gut sein, dass du trotzdem aufpasst, weil es mag eine Zeit kommen, wo es dich sehr beschäftigt und bist gut darauf vorbereitet. Es gibt ganze Konferenzen nur über diesen einen Vers. Ich war selber schon auf einer. Wo man lernt, wie man diesen einen Vers in seiner Gemeinde umsetzt. Und wenn ihr euch die 4 verschiedenen Stellen zu den Gaben anschaut, Römer 12, 1. Korinther 12, Epheser 4, 1. Petrus 4, dann werdet ihr feststellen, dass die jeweiligen Gabenlisten, die sind ganz verschieden. Die sind ganz verschieden. Da werden die Gaben aufgezählt, da die Gaben. Es hat schon einen Hintergrund, warum genau die Gaben genommen werden, die was jeweils da stehen. Und auch die Gaben hier in Epheser 4, die kommen teilweise an anderen Stellen vor. Nicht alle 5 auf einmal, kommt die vor, da die. Und ich glaube, der Paulus hat hier diese 5 Leitungsgaben erwähnt, weil genau die Gaben sind, die direkt Christen helfen, ihre Gaben noch besser einzusetzen. Und um das geht es dann da. Die helfen Christen, die bauen Christen auf, ihre Gaben noch besser einzusetzen. Aber ich denke mir nicht, dass diese Liste vollständig ist. Meiner Meinung nach könnte ohne Probleme hier noch Seelsorger stehen oder Mentor. Ich empfehle euch, dass ihr nicht versucht, diese Liste eins zu eins auf heute zu übertragen. Es wird euch wahrscheinlich auch nicht so gut gelingen. Es ist immer sehr interessant bei diesen Konferenzen, die ich vorher erwähnt habe, wie da Apostel definiert wird, was ist ein Apostel? Ja. Oder was ist ein Prophet? Und ich glaube, die Aposteln dienen uns heute noch. Aber nur mehr in dem, was Gott durch ihr Werk niedergeschrieben hat, im Neuen Testament, was wir lesen können. Ähnlich sehe ich es auch bei den Propheten. Natürlich ist es heute noch so, dass Gott Menschen das mitteilt, was sie auf natürlichem Weg niemals wissen könnten. Aber hat sich das Prophetenamt ganz massiv verändert. Es ist kein Prophet mehr da, der auftritt und sagt, so spricht der Herr. Und dann erzählt er uns, was Gott so spricht. Und wir hängen ein paar Seiten zur Bibel dazu und schreiben sie dazu. Nein, das passiert nicht. Das wird nicht passieren. Aber Gott spricht noch, das ist keine Frage, direkt zu Menschen und gibt ihnen Sachen ein. Aber ganz anders. Ich könnte noch ein bisschen mehr Details, aber das will ich nicht. Ich kann euch empfehlen, liest dazu Apostelgeschichte, wie da Propheten behandelt werden und schaut das im Alten Testament an. Oder wir können noch nur darüber reden. Eine Stelle gebe ich noch mit, wo ich das Ganze aufbaue. Das ist Epheser 2, Vers 20. Da steht, aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Und das ist natürlich beim Evangelisten, beim Hirten und Lehrer, das ist unverändert. Natürlich gibt es heute Evangelisten, die das Evangelium weitergeben, die die Gabe haben, das Evangelium weiterzugeben und Leute auszubilden. Die Leute ausbilden, wie man das Evangelium weitergibt. Natürlich gibt es auch Hirten und Lehrer, die die Gabe haben, die Gemeinde Gottes zu weiden, die sich um die Familie kümmern und die Familie ausbilden. Natürlich gibt es das noch. Aber wir wollen sie nicht mehr mit den Definitionen aufhalten und ein bisschen praktisch werden. Überleg einmal, was hat Christus dir für Gaben gegeben? Ich schätze, manche von euch wissen das sehr genau. Was hat Jesus dir für Gaben gegeben, um hier seine Familie, seinen Leib aufzubauen? Was setzt du davon schon ein? Ich finde die Frage immer spannend. Gibt es etwas, wo du genau weißt, das würde mir wirklich voll viel Freude bereiten, diese Arbeit, diesen Dienst, dies auszuprobieren? Ich würde gern ein Kindermusical proben. Ich weiß es nicht, was dir einfällt. Wo denkst du, wow, das würde mir Freude bereiten? Vielleicht ist es mal an der Zeit, das mit ein paar Leuten zu besprechen, mal darüber zu reden und einmal konkrete Schritte zu setzen. Frag doch mal deine Freunde und deine Familie, was sie bei diesen Fragen über dich denken. Am besten, du fragst sie heute gleich direkt nach dem Gottesdienst. Dann ist es nicht so komisch, wenn du zu einer hingehst und diese Frage stellst. Was denkst du? Was könnten meine Gaben sein? Wo kann ich mich einsetzen? Was ist das, was mir Freude bereitet, mir erfüllt, wo ich Menschen dienen kann? Frag ruhig. Es gibt keinen Grund, da stolz zu sein bei dieser Frage. Es gibt da keinen Grund, da eine falsche Demut zu haben. Das sind Gaben, die Gott in dich hineingelegt hat, um die Gemeinde aufzubauen. Und wenn dich jemand fragt, wenn du gefragt wirst, dann versuche so ehrlich wie möglich zu sein. Du kannst jemandem damit sehr helfen, dass er entdecken darf, wie er Jesus verehren darf und wie er der Familie helfen darf. Eine zweite Sache, ganz eine praktische Sache, wird auch da immer klarer, je mehr wir darüber reden. Eine Gemeinde, in der die Vielfalt der Gaben ausgelebt wird und Menschen mit diesen Leitergaben, über die wir ein bisschen geredet haben, helfen, dass Christen ihre Gaben voll einsetzen können. Und dann die Gemeinde immer mehr zu dieser liebenden Familie wird. So eine Gemeinde, die so ist, die kann nicht nur aus einem Sonntagsgottesdienst bestehen. Das ist unmöglich. Und ich will dieses wunderbare Treffen da gar nicht schlecht reden. Das ist sicher das zentralste Familientreffen in der Woche, was wir haben. Aber Kaum einer von euch kann jetzt, heute, seine Gaben einsetzen. Das geht nicht. Und unsere Familie besteht aus viel mehr, wie aus diesem einen Treffen. Es gibt so viele Hauskreise, es gibt Gebetstreffen, es gibt Jugendkreise, es gibt Ladies Nights, es gibt Kerzenzählen und ganz viel Gemeinschaft unter uns, was einfach keinen Namen hat. Das gehört dazu. Da passiert das. Das kann nicht alles da am Sonntag passieren. Und es gehört dazu, dass Hauskreisleiter ihren Leuten helfen, ihre Gaben einzusetzen. Es gehört dazu, dass ich und die Alex, meine Jugendmitarbeiterin, Kollegin, dass wir die Jugendlichen ermutigen, ihre Gaben einzusetzen. Für manche von uns ist das komplett klar und wir machen das auch. Wir wissen, Gemeinschaft, das brauchen wir, damit wir nur mehr zu dieser liebenden Familie werden. Viel Gemeinschaft. Wir genießen die Gemeinschaft. Und manche würde ich ermutigen. Ich würde wirklich nur ermutigen. Lass dich ganz ein auf diese Familie. Öfter hat schon mal jemand gesagt, dass wir eine Mitmachgemeinde sind. Und ich würde wirklich gar keinen Druck machen. Das ist gar nicht notwendig. Ich würde dir sagen, wir erleben, dass Gott sich nicht dienen lässt. Sondern während wir Gott dienen, erleben wir, dass eigentlich Gott uns dient. Es ist wunderschön. Es ist wunderschön. Wir denken uns, wir wollen andere beschenken und Gott einen Dienst erweisen. Und was dürfen wir erleben? Wir dürfen erleben, dass wir die Beschenkten sind. So funktioniert das. Und das ist eine unglaubliche Ermutigung. Dass Gott schenkt, dass Gott herschenkt. Zu wissen, dass ich viel mehr beschenkt werde, wenn ich mir meinen Gaben an Jesus und andere Menschen verschenke. Das ist eine Ermutigung für dich. Lass dich auf diese Familie ein. Ich lese den letzten Abschnitt vor, Verse 13 bis 16. Bis wir alle zur Einheit des Glaubens und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Reife, zum Maß der vollen Größe des Christus, damit wir nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe, heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die ineinander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Das ist ein bisschen schwierig zum Lesen, der Absatz. Meine Überschrift ist eine stabile Familie. Eine stabile Familie. Und im Vers 13 sehen wir es wieder. Wir haben schon über den Vers 13 geredet. Du bist nicht zufällig hier. Du bist hier, um mit deinen Gaben andere auszurüsten und selbst ausgerüstet zu werden. Und dadurch kommen wir durch die Vielfalt, zur Einheit und werden mehr und mehr zu einer Familie, die Jesus darstellt, die Jesus herzeigt. Wir wachsen gemeinsam zu Jesus hin, sodass Menschen in diese Gemeinde hereinkommen und uns als Wegweiser wahrnehmen, als Wegweiser zu Jesus hin. Und wenn das mehr und mehr passiert, dann werden wir uns verändern. So dass wir, die was da in der Gemeinde sind und die was neu dazukommen, sicher stehen, dass wir sicher stehen in unserer Beziehung zu Jesus und nicht von jedem Angriff auf die Wahrheit hin und her geworfen werden. Das lesen wir in Vers 14 und 15, wo er davor warnt. Eine Familie ist stabil. Und es gibt öfter böse Zungen, die meinen, es soll uns Christen nicht so wichtig sein, die Wahrheit zu haben. Die Wahrheit, die führt nur zu Streit. Es ist viel einfacher zu lieben, wenn man einfach an der Wahrheit ein bisschen zurückschraube. Wir sollen es einfach ein bisschen lockerer sein, dann ist es leichter. Dann ist es auch leichter mit der Einheit, wenn die Wahrheit nicht so wertvoll ist. Dann hat man mit viel mehr Menschen Einheit, so sagt man. Die Wahrheit ist zu hart und schafft zu viele Grenzen. Und der Paulus antwortet da und er sagt, wir müssen Einheit in der Wahrheit haben. Die Antwort von Paulus ist, noch mehr Wahrheit. Wir müssen alle zur Wahrheit hinkommen, wir sollen alle so weit hinwachsen, bis wir alle das Falsche ablehnen. Noch mehr Wahrheit. Die Wahrheit ist das Verbindende. Die Wahrheit ist das, wo wir in ein anderes Land reisen, dort Christen treffen. Sagen wir, es ist ein Land, wo man Englisch sprechen kann, dann können wir auch mit einer reden. Und wir reden mit einer über Jesus und die haben den gleichen Jesus wie wir und die gleiche Wahrheit wie wir. Und das verbindet uns. Die Wahrheit verbindet uns. Die Wahrheit führt uns zu dieser Einheit. Ganz am Anfang habe ich es erwähnt, wie ich die Verse 4 bis 6 vorgelesen habe. Diese 7 Wahrheiten, die wir alle gemeinsam haben, das ist eine Wahrheit, die uns, die unsere Einheit stärkt. Lass dich nicht dazu verführen, ein Wischiwaschi-Christ zu werden. Wir könnten locker mit Moslems zusammenarbeiten. Wir müssen nur sagen, Jesus ist nicht Gott. Und wenn du willst, kannst du sogar zu Talkshows eingeladen werden. Du musst nur sagen, Jesus ist ein Weg zum Vater und nicht der Weg. Er ist ein Weg von vielen. Wir wissen, dass das für uns keine Option ist. Dafür lieben wir die Wahrheit zu sehr. Durch die Wahrheit, das sagt uns in Vers 15, wachsen wir gemeinsam zu dem Kopf des Leibes, zu dem Kopf unserer Familie hin. Das ist Jesus. Und in Vers 16, da fasst er das nur einmal super zusammen. Das ganze Wachstum des Leibes, das geht vom Haupt aus, von Jesus. Er ist der, dem der ganze Ruhm zukommt, der alles macht. Alles kommt von ihm. Er wirkt durch den Leib und er wirkt durch den Leib so und durch jedes einzelne Körperteil so, dass der ganze Leib aufgebaut wird. Er wirkt durch jedes einzelne Familienmitglied so, dass jeder an der Aufgabe beteiligt ist und so die Familie aufgebaut wird. Das macht Jesus. Ich bete. Ja, Herr Jesus, du siehst, mein Herr, wie wir uns nach Einheit sehnen, wie wir uns danach sehnen, mehr Familie zu erleben. Mein Herr, und ich mag dich bitten, dass es passieren darf. Mein Herr, ich mag dich bitten, dass du uns stärkst. Ich mag dich bitten, dass du uns stärkst mit dem, wie du uns ausgerüstet hast mit unseren Gaben, dass wir da wachsen dürfen, dass wir da zusammen wachsen dürfen, dass wir die Einheit mehr und mehr erleben dürfen, dass wir erleben dürfen, dass wir an einem Strang ziehen und gemeinsam zu dir hingehen. Mein Herr, danke für diese wunderbaren Verse 4 bis 6, wo wir einfach sehen, was uns alles verbindet. Mein Herr, lass das nur wachsen, bitte. Bitte, wir sehen, wir brauchen da noch viel, viel mehr. Schenk uns das bitte. Danke. Amen.